Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Das Jahr 2017 ist im Landeanflug. Viel passiert, ganz viel Gegenwart, jeden Tag wieder aufs Neue. Dabei denken wir oft gar nicht mit, dass unsere Gegenwart uralt ist, beziehungsweise dass viele unserer ganz, ganz aktuellen Themen schon eine lange Geschichte haben. Viele unserer gegenwärtigen Entwicklungen haben 1917 ihren Anfang genommen. 1917 war ein bewegtes Jahr. Der Erste Weltkrieg tobt seit 3 Jahren, die sogenannte Heimatfront wird mobilisiert und dann entschließen sich die USA 1917 in diesen Krieg einzutreten. In Russland übernehmen die Bolschewiki unter Lenin die Macht, die Sowjetunion formiert sich nach und nach und die imperialen Mächte beraten über ihre Kolonien und Einflusssphären, die sie für sich beanspruchen. Klar, wertvolle Rohstoffe sollen ausgebeutet werden, ebenso wie die Menschen. Im 20. Jahrhundert wird es aber schwieriger, das ganz rigoros als selbstverständlichen Anspruch zu formulieren. Die Argumentation wird weicher. Die Ausgebeuteten sollen auch was von der Ausbeutung haben. Infrastruktur, Hilfe zur Selbsthilfe, Staatswesen, das, was die Kolonialherren Zivilisation nennen. Daneben gibt es erste Ansätze, die Bevölkerung der Kolonien als den Europäern ebenbürtig zu denken. Darum soll es heute bei uns gehen.
Es gab einmal die Dominions, die weißen Siedlungskolonien. Dann gab es das Kaiserreich Indien, wo die Herrschaft mit lokalen Eliten praktiziert wurde. Es gab Kolonien durch Eisenbahn und Straßen, durch die Trockenlegung von Sümpfen und Bewässerung von Wüsten sowie durch fairen Handel und Wettbewerb haben wir Wachstum und Wohlstand dieser Länder gemehrt, Hungersnöte und Krankheiten eingedämmt. Banting forderte eine Kommission für die Verbesserung der Lebensumstände der indigenen Bevölkerung Afrikas. Und diese Haltung ist mir tatsächlich im Rahmen der Forschung zu diesem Vortrag das allererste Mal zu diesem frühen Zeitpunkt so begegnet. Also es ist sehr besonders und einzigartig. They must realize that the native, whether he was black or brown, was a citizen of this great commonwealth and had the same right to be treated as a citizen as a white man. Die schöne neue Kolonialwelt.
In diese vermeintlich schöne neue Kolonialwelt des Jahres 1917 nimmt uns heute die Historikerin Birte Förster mit. Im Fokus ihres Vortrages steht die damals sogenannte Goldküste des heutigen Ghana. 1874 erklären die Briten das Land an der Küste Westafrikas zur Kronkolonie. Das Land steht unter der Verwaltung des Colonial Office, des Kolonialministeriums, das das Königreich Großbritannien bereits seit 1854 unterhält. Bis 1966 sollte es dieses Office übrigens noch geben. Die Goldküste ist, wie der Name ja schon sagt, reich an Rohstoffen. Nicht nur Gold wird dort abgebaut, sondern auch Bauxit, aus dem Aluminium hergestellt werden kann. Nicht nur, aber vor allen Dingen auch in Kriegszeiten ist Bauxit ein wichtiges Erz. Dr. Birte Förster arbeitet eigentlich am Institut für Geschichte der Technischen Universität Darmstadt. Im Wintersemester 2017-2018 vertritt sie die Professur für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bremen. Am 27. Juni 2017 hielt sie ihren gut 40-minütigen Vortrag mit dem Titel »Kontrolle und Nutzung kolonialer Ressourcen«. Die Imperial War Conference von 1917, und zwar tat sie das im Rahmen der Vorlesungsreihe »Das Jahr 1917 – Auftakt zum kurzen 20. Jahrhundert« an der Technischen Universität Darmstadt. Die Rednerin zeigt während ihres Vortrages ein paar wenige Bilder und Karten. Wenn ihr wollt, nehmt euch also parallel zum Hören einen Atlas zur Hand, wenn nicht, ist das auch kein Problem. Birte Förster ist auch übers Ohr gut zu folgen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie heute Abend nach Großbritannien im Jahr 1917 entführen. Genauer gesagt in die Zentrale des britischen Kolonialimperiums nach London. Denn heute geht es darum, wie im Rahmen der imperialen Kriegskonferenz von 1917 Ansätze formuliert wurden, die nachhaltigen Einfluss auf die Ressourcenbewirtschaftung und die Entwicklung des britischen Kolonialreichs hatten. Es geht also heute nicht ausschließlich um das Jahr 1917, sondern um Prozesse, die in diesem Jahr ihren Ausgang nahmen und noch immer nicht ans Ende gelangt sind. Dazu stelle ich Ihnen kurz den politischen Rahmen vor, in dem diese neuen Ansätze formuliert werden. Dann wird es zweitens um die Pläne zur Ressourcennutzung und Entwicklung gehen. Und drittens erläutere ich am Beispiel des Wolter-Staudamm-Projekts und der geplanten Aluminiumproduktion in der Kolonie Goldküste, wie diese Planungen in der Zwischenkriegszeit konkrete Reformen annahmen. Abschließend gebe ich einen kleinen Ausblick, wie es mit der Kolonialpolitik und auch mit dem Staudamm weiterging. Und bevor es jetzt richtig losgeht, also da sollten Sie jetzt die Karte sehen vom British Empire, Stand 1914. Das Empire 1914, das war ein Flickenteppich an Gebieten mit ganz unterschiedlichem Status. Und dieser Status spiegelte sich auch in den unterschiedlichen hierarchischen Beziehungen zwischen den einzelnen Territorien und der Metropole, also der kolonialen Zentrale in London, wieder. Es gab einmal die Dominions, die weißen Siedlungskolonien. Dann gab es das Kaiserreich Indien, wo die Herrschaft mit lokalen Eliten praktiziert wurde. Es gab Kolonien, da war die Verwaltung weitgehend in den Händen der kolonialen Besatzer oder aber in informellen Bezügen mit den lokalen Eliten, aber die waren eben nicht formalisiert, etwa durch ein lokales Parlament vertreten in der Kolonialpolitik. Diese Entwicklungen finden erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Dann gab es Protektorate, zum Beispiel Uganda. Das war faktisch aber wie eine Kolonie regiert. Und dann gab es vor allen Dingen im Nahen Osten Einflusssphären. Also Sie sehen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Territorien in diesen rot eingefärbten Gebieten. Um die Komplexität ein bisschen zu reduzieren, geht es heute vor allen Dingen um Dominions und Kolonien. Damit es nicht ganz so langweilig wird, habe ich das Kaiserreich Indien auch noch dazu geholt. So, jetzt geht's aber richtig los. In den Materialschlachten des Ersten Weltkriegs waren Rohstoffe wichtiger als je zuvor in einem Krieg. Einen technisierten und totalen Krieg wie den Ersten Weltkrieg zu führen, war ebenso eine strategische wie eine logistische Aufgabe. Im Fall Großbritanniens leisteten die sogenannten Dominions, die weißen Siedlerkolonien des britischen Empire, also Australien, Neuseeland, das können Sie sich ja irgendwie lokalisieren, Kanada und Südafrika, einen großen Beitrag dazu. Gleiches galt für das Kaiserreich Indien. Neben den Soldaten, 1 Million kamen aus Australien, Neuseeland und Kanada. Weitere 1,2 Millionen Soldaten und sogenannte Coolies, also diejenigen, die für den Transport von Waffen und Nahrungsmitteln und der ganzen Ausrüstung sorgten, aus Indien. Neben also diesen humanen Ressourcen, wie wir heute sagen, stellten diese Regionen Kriegskredite und Rohstoffe zur Verfügung. So wurde beispielsweise 1917 ein Drittel aller Patronen, die Großbritannien einsetzte, in Kanada hergestellt. Das ist deshalb hervorzuheben, weil London eigentlich dank eines Statuts der Imperialkonferenz von 1911 überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, diese Unterstützung aus den Dominions einzufordern. Und tatsächlich waren aus den Soldaten, die sich aus den Dominions zum Kriegsdienst freiwillig oft meldeten, viele Migranten aus dem Mutterland. Das belegt zum Beispiel der Fall Kanada. Auch im Hinblick auf das britische Kolonialreich, inklusive seiner Dominions, war das Jahr 1917 ein, wie Leonard es in seinem Buch nennt, Jahr globaler Übergänge. Denn in diesem Jahr wurden die Weichen für die politische und wirtschaftliche Neuordnung eines Empire gestellt, das seinen Rang als größte Wirtschaftsmacht zum Ende des Krieges an die Vereinigten Staaten abtreten musste. Der liberale David Lloyd George hatte im Dezember 1916 seinen Parteikollegen Herbert Asquith im Zuge von Querelen um die Einführung eines Kriegskabinetts als Premierminister abgelöst. Das Kriegskabinett sollte Entscheidungsfindung der Regierung bezüglich der Kriegsführung verkürzen. Ihnen gehörte neben Lloyd George, den sehen Sie in der Mitte. In dem Kabinett waren außerdem vertreten der konservative Schatzkanzler Andrew Bonar Law, Viscount Milner, der hat auch zu tun mit der Balfour Declaration, dann Arthur Henderson, ein Labour Party Member, der die Regierung in Arbeiterfragen beriet, und oben sehen Sie Lord Curzon, der war Lord President of the Council, dazu gibt es keine Übersetzung, das ist derjenige, der die Verbindung hält zwischen Oberhaus, Unterhaus und Königshaus. Und es ist eine der 4 wichtigsten Positionen in der britischen Politik. Das sind diejenigen, die in dieses Kriegskabinett berufen wurden Ende 1916, beziehungsweise Henderson erst Mitte 1917. Und der neue Premierminister Lloyd George belohnte Anfang 1917 die Dominions und Indien für den Beitrag, den sie für die britische Kriegsführung geleistet hatten. Er berief nämlich auch Vertreter aus den Dominions und erstmals eben auch aus Indien in das Kriegskabinett, das damit zu einem Imperial War Kabinett wurde. Neben den Premierministern der Dominions, die sitzen alle in der ersten Reihe, in der Mitte können Sie Lloyd George erkennen, waren eben diese beiden Vertreter aus Indien geladen, der Maratha von Bikaner, General Ganga Singha, der leitete ein Kamelkorps, der steht hier in der zweiten Reihe, und außerdem James Maston, der war stellvertretender Gouverneur einer indischen Region. Singh war das einzige nicht weiße Mitglied des Gremiums, und dieses Gremium sollte nicht nur den Beitrag der genannten Gebiete für die Kriegführung honorieren, sondern diesen Beitrag auch besser koordinieren und die Märkte des Empire absichern und konsolidieren. Die Entschließung 9 der parallel zum Kabinett tagenden Imperial War Conference sicherte diese Würdigung ab. Sie legte die Entwicklung der Dominions hin zu souveränen Staaten fest. Die Dominions waren von nun an autonome Nationen eines British Commonwealth of Nations, ein Begriff, den der südafrikanische Premier Jan Smuts im Rahmen der Konferenz prägte. Und bei den Pariser Verträgen 1919 waren die Dominions daher dann auch 2 Jahre später zwar als eigene Verhandlungspartner, aber trotzdem als Teil des britischen Kolonialreichs vertreten. Dieser in 1917 in die Wege geleitete Prozess wurde 1931 mit dem Westminster-Statut abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt bekommen die Dominions auch gesetzgeberische Unabhängigkeit, das heißt, sie können selbst Gesetze erlassen. Indien, das ja formal ein Kaiserreich war, wurde von nun an zu den in unregelmäßigen Abständen tagenden Kolonialreichskonferenzen als gleichberechtigtes Mitglied eingeladen. Das wurde also nicht mit dem gleichen Geschenk belohnt wie die Dominions. Das Bild der Konferenzteilnehmer zeigt deutlich, welche Territorien die Londoner Zentrale des Kolonialreichs bis dato als ihren Kern betrachtete, wen die britischen Staatsmänner in Entscheidungen einbanden und wessen Kriegsteilnahme in dieser Form gewürdigt wurde. Nicht belohnt und auch nicht beteiligt wurden die afrikanischen Kolonien, die Sie hier sehen, beziehungsweise Südafrika ist eben ein Dominion, keine Kolonie. Und diese afrikanischen Kolonien waren, wie Dick Förster kürzlich angemerkt hat, überhaupt wenig zu ihrem Schicksal im Ersten Weltkrieg, durften die sagen. Hier wird die rassistische Abstufung zwischen weißer Siedlerkolonie und sogenannten Crown Colonies einmal mehr deutlich. Obwohl indigene Truppen auf allen Seiten in die Kämpfe in Afrika einbezogen wurden und mehr als die Hälfte des britischen Kontingents in Ostafrika ausmachten, änderte sich für die afrikanischen Kolonien nichts an ihrem Status. Bis heute ist dieses Kapitel des globalen Konflikts wenig erforscht, obwohl allein die Briten wegen der wenig ausgebauten Verkehrsinfrastrukturen 1 Million Afrikaner als Träger rekrutierten und insgesamt in den britischen Kolonien 650.000 Zivilisten und Träger ums Leben kamen. Am Ende des Ersten Weltkriegs, so Michael S. Nyberg in der Cambridge History of the First World War, hatten die afrikanischen Kriegsteilnehmenden nur die Kolonialmacht gewechselt. Das Kriegsende markierte für diesen Personenkreis vor allem den Beginn der Hoch- und zugleich Endphase des europäischen Imperialismus. Dennoch, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, gerieten die afrikanischen Kolonien zum ersten Mal als politisches Handlungsfeld in den Blick. Man konnte es nicht nur verwalten und als Absatzmarkt heimischer Waren betrachten, sondern aktiv gestalten. Das ist eins der zentralen Merkmale der Konferenz von 1917. Selbstverständlich auch dies mit dem Endziel eines Nutzens für Großbritannien. Dieser neue Blick auf die afrikanischen Kolonien hatte mit den Themen Ressourcen und Wasserenergieproduktion zu tun, die bei der Konferenz von 1917 und auch der Folgekonferenz im Jahr 1918 eine prominente Rolle spielten. Neben der politischen Neuordnung des Empire ging es auf den Kriegskonferenzen des Imperial War Cabinet nämlich auch darum, wie die Ressourcen des gesamten Empire dazu genutzt werden könnten, es in Friedens- wie in Kriegszeiten unabhängig von Ressourcen ehemaliger, möglicher oder tatsächlicher Kriegsgegner zu machen. 1917 gaben die Delegierten der Konferenz gleich mehrere Empfehlungen ab, wie dies geschehen könnte. Sie schlugen mit dem Büro für imperiale Mineralstoffressourcen eine Institution vor, die mit Sitz in London erstens Informationen über das Vorkommen von Mineralstoffen im Empire sammeln und zweitens den Metallbedarf des Kolonialreichs feststellen sollten. Drittens sollte das Büro empfehlen, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um Zugriff auf die Rohstoffe zu erhalten. Das Büro sollte umgehend von der Regierung eingerichtet werden, so die Forderung vom 23. April 1917. Zwei Tage später wurde die Resolution 16 verabschiedet, bei der es unter anderem um Kontrolle und Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen ging, die von nationaler Bedeutung waren. In der Aussprache wurde Thema, wie man sich von Ressourcen und deren Weiterverarbeitung in, Zitat, Feindesland unabhängig machen könne. Dazu wurde bei der Abschlussresolution ein ständiges Komitee vorgeschlagen, in dem alle Mitglieder des Empire vertreten sein sollten, um die Ressourcenentwicklung zu steuern. Allerdings dachten die Diskutanten auch hier wieder an einen Kern des Empire, in dem die afrikanischen Kolonien zwar als Raum, nicht aber als Partner mitgedacht wurden. Dabei wurde gerade in den afrikanischen Kolonien Mineralstoffvorkommen entdeckt. Etwa an der Goldküste, wo der Geologe Sir Alfred Kitson schon 1914 größere Bauxitvorkommen gefunden hatte. Und Bauxit ist der Rohstoff, aus dem Aluminium hergestellt werden wird, doch dazu später noch mehr. Mehr Aufmerksamkeit erfuhren die afrikanischen Kolonien 1917 auf dem Gebiet der Wasserkraft, für das ein Komitee gegründet wurde. Komiteegründung war damals sehr beliebt, das ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dem unterschiedliche Wissenschaftsgesellschaften angehörten. Dieses Komitee wurde mit einer Studie zur Gewinnung von Wasserenergie im Empire beauftragt. Schon 1918 verknüpfte das Komitee beide Themenfelder und wies darauf hin, wie eng Ressourcenzugriff und Wasserenergie miteinander verbunden waren. Untersucht wurden neben dem Nil weitere Flüsse und dazu würde ich Ihnen jetzt gern einige Karten zeigen. Und die Karten sind aktuell, damit Sie eine Vorstellung davon haben, die haben diese Flüsse untersucht und was könnte in der Zwischenzeit passiert sein. Wir sind jetzt einmal zuerst mal in Ghana am Volta-Fluss und hier sehen Sie den Staudamm, den Stausee, Volta, den Volta River Stausee. 1966 wurde der Staudamm eingeweiht und dieser Stausee war bis zum Bau des Drei-Schluchten-Staudamms in China der größte künstliche Stausee der Welt. Gespeist wird er aus den drei Armen des Volta, weißer, roter und schwarzer Volta und der weiße Volta ist der größte Flusslauf, der dann hier den See bildet. Aber wie Sie hier sehen können, der See geht auch tatsächlich bis in die Flussarme herauf. Das ist Ghana. Dann wurde auch am Tana-See in Kenia, wurden Untersuchungen angeregt. Und das kann man hier nicht so gut sehen. Überall da, wo es hellblau ist, da, hier so ein längerer Streifen, ich glaube hier noch irgendwo. Also insgesamt wurden 5 Staudämme entlang dieses Flusslaufs gebaut bis heute. Der Rufiji in Tanganyika, da ging es vor allen Dingen um Flussbegradigungsprojekte, der hat ein großes Flussdelta. Und dann gibt es eben aber auch noch den Shire und vor allen Dingen den Zambezi River an der Grenze von, damals hieß es Nord- und Südrhodesien, heute ist es Sambia und Simbabwe. Und hier sehen Sie, gibt es gleich 2 Staudämme. Einmal den Kariba-Staudamm, der gebaut wurde in den 50er Jahren und da hier den Kahura-Bassa-Staudamm, der wurde in den 1960er Jahren gebaut. Dazu wurden 120.000 Menschen umgesiedelt und es gab auch international große Proteste gegen dieses Projekt. Vielleicht erinnert der eine oder die andere sich noch daran. Und gesammelt wurden diese Informationen über bereits bestehende Wasserbaumaßnahmen dazu mit einem ganz erschreckenden Ergebnis. Das Empire hinkte hinter kommerziellen Anbietern hinterher und das war natürlich against the grain of von jedem britischen Kolonialbeamten. 1922 gab diese Gruppe einen Bericht heraus. Der konzentrierte sich zunächst auf die Frage, wie die Wasserenergie eingesetzt werden könnte und ob die Verantwortung der Energieproduktion in öffentlicher oder privater Hand liegen sollte. Und das ist auch ein Thema, was sich durchzieht, auch im Grunde bis heute. Außerdem empfahl er ein Zentrum für Wasserbau, um das sich laut Times die für Ingenieurswissenschaften damals schon sehr bekannte Universität von Edinburgh umgehend bemühte. Zu diesem Zeitpunkt wusste man, abgesehen vom Nil, übrigens so gut wie nichts über die mächtigsten Flüsse des Empire. Der Bericht stellte sich daher selbst ein schlechtes Zeugnis aus und nannte seine eigenen Befunde spekulativ. Er schlug die Einrichtung einer imperialen Wasserkraftinstitution vor, um die Wasserenergiequellen systematisch erschließen zu können. Informationen dazu sollten auch auf internationalen Konferenzen zusammengetragen werden und übrigens auch nicht nur im britischen Empire, sondern auch in Kooperation mit den anderen imperialen Mächten in Afrika, etwa Frankreich oder Portugal und Belgien. In allen Kolonien dieser Besitzung sind auch Staudämme gebaut worden. Und die Regierung sollte eben Studien für hydrologische Untersuchungen finanzieren. Aus Sicht der britischen Kolonialverwaltung dazu auch gerne britische Ingenieure beschäftigen und so langfristig privates Kapital für Institutionen anziehen, indem man eben gesicherte Gutachten über mögliche Projekte vorlegte. Das Kolonialministerium wollte allerdings keine transnationale Institution schaffen, sondern das Thema lieber den einzelnen Kolonien überlassen. Und zwar nicht nur das Thema, sondern in dem Moment natürlich auch die Finanzierung. Also die hatten kein Interesse daran, sich eine Institution irgendwie ans Bein zu binden, für die sie Gelder hätten bereitstellen müssen. Die einzelnen Kolonien sollten sich dann eben individuell darum bemühen, Studien zu erstellen. Wasserenergie war als neue, teure und noch nicht etablierte Technologie dem Kolonialministerium darüber hinaus wohl nicht ganz geheuer. Also dazu muss man sagen, dass auch Großbritannien erst 1918 für England und Schottland und Wales und damals noch Irland eine Kommission einrichtete, um im Mutterland überhaupt mal zu überlegen, wie man Wasserenergie herstellen könnte. Das war tatsächlich, zu diesem Zeitpunkt war das Empire schneller als die Metropole. Also statt aus ihrer Sicht vermutlich schmalen Finanzen in Dämme und Elektrizitätswerke zu investieren, praktizierten die Briten eine Hand-off-Haltung, so die Umwelthistorikerin Heather Hoke, und verkauften lieber Konzessionen an private Investoren. Im britischen Unterhaus waren diese Maßnahmen durchaus kritisch gesehen. Lord Henry Cavendish Bentinck, der konservative Abgeordnete für den Wahlkreis Nottingham South, sprach sich zwar für eine Erhebung der kolonialen Ressourcen aus, er warnte aber davor, die Kolonien allein als profitable Betriebe des Mutterlandes zu betrachten. Bentinck forderte eine Kommission für die Verbesserung der Lebensumstände der indigenen Bevölkerung Afrikas. Und diese Haltung ist mir tatsächlich im Rahmen der Forschung zu diesem Vortrag das allererste Mal zu diesem frühen Zeitpunkt so begegnet. Also es ist sehr besonders und einzigartig, dass er formuliert: They must realize that the native, whether he was black or brown, was a citizen of this great commonwealth and had the same right to be treated as a citizen as a white man. Above all, nothing would tend more not only to increase in the loyalty of our fellow citizens as a generous policy of recognition of the humanity of the workers. Also das ist das erste Mal, dass sogar ein konservativer Abgeordneter das so deutlich einklagt. Wenn Ihnen andere Fälle bekannt sind, bin ich sehr dankbar für Hinweise. Hier haben wir nun das britische Kolonialreich 1921, also kurz bevor Irland unabhängig wird. Der Vertreter des Kolonialministeriums, Sir Arthur Steele Maitland, unterstützte zwar die Sichtweise einer Treuhänderschaft für die Kolonien, die ja auch Bentinck vorgebracht hatte, aber die habe man eben auch für die anderen Gebiete, die Öle und Fette aus den afrikanischen Territorien dringend brauchten. Ein Imperial Development Board jetzt im Krieg einzurichten, sei unpraktisch. Und dabei blieb es dann auch, obwohl es neben den so skizzierten staatlichen Initiativen auch private gab, wie etwa das Empire Resources Development Committee, dem der schon erwähnte Lord Milner seit Herbst vorsaß, bis er ins Kriegskabinett berufen wurde. Die immensen britischen Kriegsschulden vor Augen wollten die Mitglieder dieses Komitees die Ressourcen des Empires entwickeln, um dessen Schulden zeitnah abtragen zu können. Dazu sei eine aktive Kolonialpolitik seitens Großbritanniens nötig. Ihre Ideen lancierten die Mitglieder aus Wirtschaft, Politik und Kolonialadministration in Zeitungen. Unterstützt wurde das Gremium durch den Rhodes Trust, den Haupterben des Vermögens aus den Diamanten- und Goldgeschäften von Cecil Rhodes, der damit zum einen der reichsten Männer der Welt geworden war Ende des 19. Jahrhunderts. Im Januar 1917 veröffentlichte die Gruppe ein Manifest, zu dessen Unterzeichnern der prominente Schriftsteller Rudyard Kipling gehörte. Die Mitglieder entwarfen das Empire als schier endloses Reservoir an Möglichkeiten der Rohstoffnutzung und Nahrungsmittelproduktion. Und den britischen Staat entwarfen sie als Besitzer dieser Güter. Kritiker bezeichneten die Gruppe als eine Mischung aus auf dem Trocken sitzenden Tories und Sozialisten. Doch 1917 gehörten der Gruppe 5 Regierungsmitglieder an und zudem mit Lord Milner ein Politiker, der als Kolonialminister von 1919 bis 1921 diese Vorstellung von Entwicklung vorantrieb. Und nun zählten auf Gewinnmaximierung zielende Entwicklungsmaßnahmen zum Kern der Kolonialpolitik. Milner verwahrte sich jedoch gegen den Vorwurf eines Cavendish Banting, es handele sich bei Plänen zur Entwicklung um Ausbeutung. Er wollte die geplanten Maßnahmen als Unterstützung für die indigene Bevölkerung verstanden wissen, die lernen sollte, die natürlichen Ressourcen besser zu nutzen. Dabei sollten sowohl Großbritannien als auch die jeweiligen Kolonien quasi zwangsläufig zu Wohlstand gelangen, so die schöne neue Kolonialwelt Lord Milners. Entwicklung oder Colonial Development sollte aus seiner Sicht nun professionell vorangetrieben werden. Dazu wurde erst einmal, und das ist auch sehr typisch für diese Zeit, ein Bericht angefordert. Und das mag Sie jetzt an dieser Stelle vielleicht nicht ganz verwundern, ein Komitee aus Mitgliedern verschiedener Ministerien eingerichtet. Dessen Handlungsmöglichkeiten blieben allerdings gering, weil es mit so gut wie keinem Etat ausgestattet wurde. Auch dies ein Merkmal der britischen Entwicklungspolitik in der Zwischenkriegszeit. Dass die geplante Ressourcennutzung zunächst einmal Investitionen benötigte, wurde bestenfalls gesehen. Finanzielle Mittel gab es nicht, obschon Infrastrukturen eine große Rolle bei den Entwicklungs-, man möchte fast sagen, Illusionen hatten. Stets war die Entwicklung der Kolonien mit einem Vorteil für das Mutterland verknüpft. Das zeigte auch Milners 1923 veröffentlichtes politisches Testament Questions of the Hour, aus dem das Zitat hinter mir stammt. Der Politiker plädierte unter anderem für den Infrastrukturausbau in den Kolonien, um die Arbeitslosigkeit in Großbritannien zu senken und zugleich die Kolonien zu entwickeln. In ein ähnliches Horn stieß 1922 der ehemalige Generalgouverneur Nigerias Frederick Lugard mit seiner Schrift The Dual Mandate, in welcher er das Konzept der Indirect Rule umfassend erläuterte. In Lugards Vorstellung waren die Interessen der indigenen Bevölkerung Nigerias und jene Londons unmittelbar miteinander verwoben. Als Dual Mandate bezeichnete er die Verpflichtung, sowohl britische wie indigene Interessen zu wahren. Die Briten könnten die Native Races, wie er sie nannte, in höhere Sphären erheben. In Großbritannien könnte die Arbeiterklasse von den Investitionen in Afrika profitieren. Dies sei das Ziel einer jeden zivilisierten Verwaltung. Das ist natürlich ein Seitenhieb auf die deutsche Kolonialverwaltung, die ja im Rahmen der Pariser Verträge, der ja nachgewiesen wurde, dass sie eben keine zivilisierte Verwaltung betrieben hatte in den afrikanischen Kolonien und natürlich insbesondere unter Hinweis auf den Genozid an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika. Diese Untersuchung ist herausgegeben worden als sogenanntes Blue Book. Also falls Sie sich dafür interessieren, ist ein wunderbarer Quellenbestand. Dem Economic Development, in Lugards Sichtweise Teil einer Zivilisierungsmission für die immer wieder als rückständig bezeichneten Africans, wies er dabei eine tragende Rolle zu. Dazu sei wiederum der Ausbau von Transportinfrastrukturen der Königsweg, dem alle anderen Aufgaben nachgeordnet werden sollten. Möglichkeiten zur Gewinnung von Wasserkraft sollten zwar von den einzelnen Territorien erhoben und erste Kostenrechnungen erstellt werden, sie gehörten allerdings zu einer späteren Phase der Industrialisierung Afrikas. Nach und nach würden sich die Kolonien unter dem Dual Mandate weiterentwickeln, wenn sich das Empire dieser Aufgabe nur annehme. Milner wie Lugard waren der Ansicht, die Kolonien müssten unter Anleitung Großbritanniens entwickelt werden, verbrämten dies jedoch ganz in der Tradition einer Civilizing Mission als Verantwortung gegenüber den Kolonisierten, die so zu effizienten und fähigen Fachkräften werden könnten. Diese paternalistische Version des Kolonialismus zeigte sich gerade im Ausbau technischer wie sozialer Infrastrukturen. Ich habe das Zitat im Original gelassen, lese es jetzt aber übersetzt vor. Durch Eisenbahnen und Straßen, durch die Trockenlegung von Sümpfen und Bewässerung von Wüsten sowie durch fairen Handel und Wettbewerb haben wir Wachstum und Wohlstand dieser Länder gemehrt, Hungersnöte und Krankheiten eingedämmt. Wir streben an, den Eingeborenen beizubringen, ihre Angelegenheiten im Rahmen von Gesetzen und Menschlichkeit selbst zu regeln und sie zu Wissen und Handeln gleichermaßen zu erziehen. Diese von Rassismen durchzogenen Konzepte von Kolonialismus als Trusteeship stellen diesen als eine Art Schule der Demokratie dar. Kolonialismus oder auch Imperialismus war in dieser Variante für zeitgenössische Kritiker nahezu uneingreifbar, obwohl diese, wie der zitierte Cavendish Banting, auf die Diskrepanz zwischen der Theorie von Trusteeship und tatsächlich ausgeübter Herrschaft hinwiesen. Also soweit die Entwicklungstheorie. Wie aber darf man sich konkrete Entwicklungsvorhaben in den 1910er und 1920er Jahren vorstellen? Damit bin ich bei meinem dritten Punkt und dazu möchte ich Ihnen nun Pläne zur Aluminiumverhüttung in der Kolonie Goldküste, dem heutigen Ghana, vorstellen. Die Geschichte des sogenannten Volta-Projekts, wir haben ja den Stausee schon etwas kennengelernt, beginnt mit der Entdeckung größerer Bauxitvorhaben in der Nähe des Kwahu-Plateaus im Osten der Goldküste. Das ist, hier können Sie es vielleicht ein bisschen sehen, dass da so eine Erhebung ist, das ist das Kwahu-Plateau. Und die Karte ist auch schon wieder neuer, also der See ist auch schon zu sehen. Ihr Entdecker war der Geologe Sir Albert Kitson, der zu diesem Zeitpunkt die natürlichen Ressourcen Nigerias und der Goldküste erforschte und in den 1920er Jahren Direktor der dortigen Abteilung für Geologie wurde. Erste Überlegungen zum Abbau von Bauxit veröffentlichte Kitson bereits 1916, also unmittelbar vor den Beschlüssen der Kriegskonferenzen zur Ressourcennutzung. Warum also ist jetzt eigentlich Aluminium überhaupt interessant? Aluminium ist deshalb ein kriegswichtiges und auch sonst wichtiges Metall, weil es sehr vielseitig einsetzbar ist. Es rostet nicht und es ist leicht. Es nimmt daher kaum Wunder, dass die Bauxitvorkommen in der Goldküste von Kolonialbeamten als, Zitat, von höchster Bedeutung für das Kolonialreich bezeichnet wurden. Im gleichen Jahr, also 1917, hatte Kitson auch vorgeschlagen, den hohen Energiebedarf für die Verarbeitung von Bauxit in Aluminium mit Wasserenergie zu decken. Diese Wasserenergie wiederum wollte er gewinnen, indem er den Volta-Fluss aufstaute und ein Elektrizitätswerk errichtete. Und jetzt gibt es einen kleinen Exkurs zur Aluminiumherstellung. Hier sehen Sie, so sieht Bauxit aus, wenn man das abbaut. Das muss zunächst mal gemahlen werden und dann wird es aufgetrennt mithilfe einer Natronlauge. Das ist das sogenannte Bayer-Verfahren. Das kennen vielleicht einige von Ihnen noch aus dem Chemieunterricht. Und als Ergebnis hat man dann Natriumaluminat. Es gibt auch andere Verfahren, aber das ist das gängige und das war auch zu diesem Zeitpunkt schon gängig. Aus diesem Natriumaluminat, also es ist ein Vorstoff von Aluminium, muss man dann mit einer sogenannten Schmelzflusselektrolyse sehr energieintensiv Aluminium schmelzen. Natriumaluminat ist sogar noch das am wenigsten energieintensive mit einer Erhitzung auf 620 Grad. Es gibt auch Verfahren, wo man das auf 960 Grad erhitzen muss. Und Sie können sich vorstellen, dass dafür ungeheure Mengen an Energie oder Elektrizität benötigt werden. Die Energie muss möglichst billig sein, damit man überhaupt das Metall zu einem einigermaßen wirtschaftlichen Preis herstellen kann. Und deswegen besteht also bei den Bauxitvorkommen, das gilt auch für andere Regionen, zum Beispiel Französisch-Guinea, immer direkt auch das Interesse, Wasserenergie zu gewinnen in großem Umfang. Und diese Wasserenergie soll in erster Linie eben zur Metallgewinnung dienen und nicht etwa zur Elektrifizierung der Landbevölkerung. 1918 sicherte sich der Gouverneur der Goldküste, das war damals Hugh Charles Clifford, durch einen Vertrag mit lokalen Chiefs Zugriff auf die Vorkommen am Kwahu-Plateau. Da weiter kam dieses Projekt allerdings erstmal nicht. Und zu Beginn der 1920er Jahre entdecken Geologen dann noch weitere Bauxitvorkommen in der Goldküste. Und Kitson entwarf daraufhin gemeinsam mit seinem Geologenkollegen Sergeant Janner einen Plan für den Abbau von Bauxit und die Produktion von Aluminium vor Ort inklusive Staudammbau. Also das war das erste Mal ausgearbeitet. 1925 wurde der veröffentlicht. Und sie hatten sich auch schon den Standort bei der Volta-Schlucht, genannt Akosombo, als Standort ausgesucht, wo der tatsächlich später in den 60er Jahren gebaute Staudamm auch heute steht. Und sie fanden aber auch, dass der Staudamm sehr kostspielig sei. Sie gingen von einem 17 bis 50 Meter hohen Damm aus und der sollte jährlich 90 oder bis 180.000 Horsepower, also Pferdestärken produzieren. Damals rechnete man noch in dieser Kategorie und das sind also bis zu 135.000 Kilowatt. Positiver Nebeneffekt des Stausees konnten dem Bericht zufolge günstige Transportmöglichkeiten für Agrarprodukte sein aus dem Norden oder auch zu den Bauxitvorkommen am Kwahu-Plateau sein, denn es bestand ja außer der Elektrizitätsgewinnung natürlich das Problem, wie bekommen wir den Strom zur Verhüttung, wie bekommen wir das abgebaute Bauxit zur Verhüttung, wie bekommen wir es dann noch vielleicht an die Küste, wo wir es verschiffen können. Also das war eine sehr komplexe Angelegenheit. Kitson warb nicht nur bei der Kolonialadministration, sondern auch bei der British Aluminium Company für seine Ideen. Und dabei unterstützte ihn der neue Gouverneur Frederick Gorgon Guggisberg Und der initiierte sogar dafür, dass ein Büro in London eingerichtet werden sollte, das eben versuchen sollte, Kontakte zu knüpfen, um dieses Projekt voranzutreiben. Und die Goldküste war damit eigentlich die erste Kolonie, die diese Vorstellung, die ich Ihnen, von denen ich vorhin berichtet habe, wie jetzt die Kolonialpolitik anders gestaltet werden sollte durch Entwicklung der Kolonien, tatsächlich versuchte umzusetzen. Aber das hatte damit übrigens zu tun, die Goldküste war eine relativ reiche Kolonie. In der Goldküste wurde Gold geschürft, es wurde Kakao angebaut, schon im größeren Maße und auch exportiert. Also die hatten relativ viel Einkommen. Es waren eine der wohlhabendsten Kolonien. So. Und der Gouverneur Guggisberg wollte nun einen Teil dieser Güter, die die Kolonie aus sich heraus erwirtschaftete, in der Kolonie investieren. Und dann sagte die Kolonialadministration in London, nö, das wollen wir nicht. Und Ghana hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt schon so im Rahmen von 10 Millionen Pfund im Jahr erwirtschaftet, also keine kleine Summe. Und die Kolonialverwaltung hat dann tatsächlich dem Gouverneur verboten, diese Mittel irgendwie zu investieren. Und das heißt, dass das, was Lugard und Milner propagierten, diese gegenseitige Unterstützung, diese angebliche reziproke Verhältnis, bei dem alle profitieren, dass das überhaupt nicht funktionierte, selbst in den Gebieten, die die Möglichkeit dazu hatten. Ja, und es ging ja auch gar nicht darum, dass Guggisberg den Gesamtbetrag investieren wollte, sondern Teile. Und das hat ihm die Kolonialverwaltung explizit untersagt. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum dieses Projekt eben erstmal nicht realisiert wurde, weil eigentlich waren die finanziellen Mittel da. Auch die British Aluminium unternahm erstmal keine Schritte für eine Umsetzung des Projekts, weil sie irgendwie sagten, ja, wir können hier die Entwicklung des Aluminiummarktes nicht absehen in den Mitte der 20er Jahre. Und natürlich konnten die nicht wissen, wie die Automobilindustrie sich entwickeln würde. Sie konnten nicht wissen, dass es weiterhin große Kriege geben würde. Das wissen wir alles und finden es deshalb vielleicht verwunderlich. Aber die haben das eben gar nicht forciert, dass da irgendwas weiter. Die haben einfach die Konzession gehalten und gut war. So, und dann wurde aber ein amerikanisches Unternehmen aktiv, der Sierra Gold Trust. Und da wurde natürlich die Kolonialverwaltung schon mal wieder ein bisschen hellhöriger. Dieser Sierra Gold Trust wollte eben seine Anteile an die Aluminium Company of America verkaufen. Das ist eines der größten Aluminiumunternehmen zu diesem Zeitpunkt. Und da intervenierte dann eben doch mal die Kolonialverwaltung und sagte, nee, das möchten wir nicht so gerne. Wir wollen uns auf jeden Fall die Option offen halten, hier Bauxit weiter abzubauen und gegebenenfalls eben Aluminium zu produzieren. 1933, Sie sehen, es geht mit 7 Meilenstiefeln immer voran da, haben sie mal eine Bauxit Company gegründet, aber das blieb alles tatsächlich in der Planungsphase. Die neue Form der Kolonialpolitik hatte sich auch, nachdem ein Colonial Development Act zumindest Teilfinanzierung angeboten hatte, offensichtlich nicht durchgesetzt und Guggisberg war auch nur bis 1927 Gouverneur der Goldküste gewesen. So, und dann kommt aber ein ganz anderer Player auf den Plan und das ist ein britischer Unternehmer, Duncan Rose, der in Südafrika tätig ist. Und der setzt quasi nochmal die Initiative nochmal von vorne in Gang. Sie stellen sich vor, es gibt wieder Berichte, es gibt wieder Gutachten, es kommen wieder Geologen ins Land. Und da dachte das Colonial Office, der scheint ja jetzt mal wirklich tatsächlich voranzukommen in seinen Planungen und wir wollen ja eigentlich nicht, dass unsere schönen imperialen Ressourcen jetzt an jemanden, an so einen Privatinvestor geht, sondern das Ziel war ja eigentlich, dass die britische Kolonialmetropole davon profitieren sollte. Und er hatte sich auch schon Lizenzen gesichert und war eben dabei, das alles zu planen. Der Plan sah nun Folgendes vor: Das abgebaute Bauxit sollte zunächst mit Hilfe von Drahtseilbahnen eine Strecke von 16 Meilen transportiert werden und dann verschifft werden. Also es war wirklich tatsächlich sehr kompliziert, um dann eben gemahlen zu werden und verhüttet. Und er rechnete zunächst mit einer Produktionsmenge von 30.000 Tonnen Aluminium und die wollte er aufstocken auf 60.000. Es sollten circa 3.200 Arbeitsplätze geschaffen werden, darunter 150 bis 200 für Europäer. Europäer bekleideten natürlich die Management- und Ingenieursposten und auch häufig die Facharbeiterposten. Transportmöglichkeiten und billige Energie seien aber die Voraussetzung für den Wohlstand. Und mit dieser These schloss Rose seine Projektskizze. Auch er betonte die Vorteile des Projektes im Hinblick auf Transportmöglichkeiten, Wasserstraßen. Es könnte eine bessere Kultivierung der Accra Plains erfolgen und auch der Hafen von Ada ausgebaut werden. Der liegt an der Flussmündung des Volta. Und das Colonial Office machte diesen Antrag von Rose erstmals zu einem Thema in interner Konferenz im Juli 1939. und bat auch das Imperial Institute um eine Einschätzung des Projekts. Der Zweite Weltkrieg machte das Projekt aber vorerst zunichte. Und erst nach dem Krieg gab es wieder einen neuen Bericht, der East African Rice Mission 1949 veröffentlicht. Und der beklagte eben die fehlende Planung von Wasserkraftressourcen in Afrika und kritisierte das sehr scharf. Und dann nahm endlich Planung und auch tatsächlich Umsetzung dieser Projekte die Fahrt auf. Die Westafrika-Abteilung des Kolonialministeriums nahm diese Kritik zum Anlass, die Entwicklung von Wasserenergie in der Goldküste voranzutreiben. Über die 1920er Jahre, und nun bin ich schon bei meinem Ausblick, blieb es für diese Form kolonialer Entwicklung bei Planung, denn das Schatzamt stellte sich stets gegen eine Finanzierung staatlicher Maßnahmen. Erst der Colonial Development Act von 1929 war ein Schritt, diese neue Form der Kolonialpolitik gesetzlich zu fixieren und zu finanzieren. Jährlich wurde nun 1 Million Pfund Sterling, ich hatte Ihnen gerade gesagt, Ghana erwirtschaftet 10 Millionen Pfund jedes Jahr oder die Goldküste, und Sie so ein bisschen die Relation sehen. Also jährlich wurde 1 Million Pfund Sterling zur Verfügung gestellt, doch diese Gelder konnten nur von der Kolonialregierung und allein für Vorhaben beantragt werden, von denen auch Großbritannien profitierte. Das Komitee, was also diese Gelder verwaltete, konnte überhaupt nicht selber Projekte initiieren. Einer der Gründe vermutlich, warum nur 2/3 dieser Mittel überhaupt abgeschöpft wurden. Ob der erhoffte Effekt erzielt wurde, bleibt vor allen Dingen auch deshalb unklar, weil nur Einzelprojekte gefördert, Gelder jedoch nicht verstetigt wurden. Unflexibel, mit zu geringen Mitteln ausgestattet, bei jeder Möglichkeit, selbst Projekte anzustoßen, trugen der Colonial Development Fund und das dazugehörige Komitee, darin ist sich die Forschung einig, wenig zur konkreten wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonien bei. Seine Auswirkungen sind daher eher in der Ideengeschichte zu verorten. Die Vorstellung von Colonial und Economic Development als mit wissenschaftlich fundierten Programmen planbar ersetzte nun zunehmend den unscharfen Begriff Zivilisierung. Zudem wurde von der Vorstellung Abschied genommen, die Kolonien müssten sich selbst finanzieren und niemals in die Kolonien investiert werden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 blieben jedoch Planung das zentrale Moment britischer Kolonialpolitik. In Großbritannien kamen politische Veränderungen durch den Sieg der Labour Party 1945 zustande, die eine Reihe von Kolonialkritikern in parlamentarische Ämter und schließlich 1946 Arthur Creech Jones, Mitglied des kolonialkritischen Zweigs der Fabian Society, an die Spitze des Kolonialministeriums brachte. Creech Jones hatte sich seit den 1930er Jahren gegen Rassendiskriminierung eingesetzt und vertrat bereits als Abgeordneter die Ansicht, die indigene Bevölkerung dürfe nicht nur als Arbeitskraft betrachtet werden, sondern sollte von der eigenen Produktion auch profitieren. Die britische Politik des Colonial Development musste allerdings zwischen mehreren Institutionen ausgehandelt werden. Neben dem Kolonialministerium waren dies das Finanz-, Außen- und Handelsministerium. Auch ein progressiver Minister wie Creech Jones war kein Garant für langfristige Veränderungen. Im Empire hingen die Reformen in den einzelnen Territorien vom Gouverneur der jeweiligen Kolonien ab. In der Goldküste drängte Gouverneur Burns auf die Beteiligung lokaler Experten an der Planung des Colonial Development, ebenso wie an den Entscheidungen der politischen Ebene. Und die Goldküste wurde nach dem Krieg zur Vorzeigekolonie, was die Selbstregierung und auch die Entwicklung der Kolonie anging. 1951 wurde Kwame Nkrumah zum ersten afrikanischen Regierungschef, nach der Unabhängigkeit Ghanas 1975 Premierminister des neuen Nationalstaats und wenig später dann auch Präsident. Mithilfe Großbritanniens und vor allem der Weltbank wurde nun auch der Volta-Stausee und damit die Aluminiumproduktion in Ghana Wirklichkeit. 1966 wurde der Akosombo-Staudamm in Betrieb genommen und die Aluminiumproduktion begann. Das britische Kolonialreich gab es allerdings zu diesem Zeitpunkt kaum noch. Von der Aluminiumherstellung profitierte der amerikanische Besitzer von Volker Aluminium, die Firma Kaiser Aluminium, nicht Großbritannien. Das ghanaische Bauxit wurde wegen der hohen Transportkosten nicht genutzt. Stattdessen Aluminium am bereits zu Kolonialzeiten erbauten Tiefseehafen Tema angelandet und dort verhüttet. Damit ging eine wesentliche Forderung der Imperial War Conference von 1917 und der Zwischenkriegszeit, nämlich die kolonialen Ressourcen nutzbar zu machen und vor Ort zu veredeln, gerade nicht in Erfüllung. Während die bei Volker angesiedelten Facharbeiter von dieser Entwicklung profitierten, sah dies für die 80.000 Umgesiedelten im wirtschaftlich schwachen Osten des Landes ganz anders aus. Für die ghanaische Regierung unter Nkrumah war das Projekt ein Beweis, dass sie Ghana würde modernisieren und industrialisieren können. Hinter dieser Vorstellung eines modernen Staates mussten, wie auch bei den anderen Staudammprojekten in Afrika, die Schicksale Tausender zurückstehen. Von den hochfliegenden Plänen der imperialen Kriegskonferenz des Jahres 1917 wurde zumindest mit Blick auf das hier vorgestellte Entwicklungsprojekt wenig verwirklicht. Der Verbund der Dominions sollte nach den Vorstellungen Milners eine schlagfähigere Einheit bilden als das alte Empire. Aber aus der eingebildeten zivilisatorischen Überlegenheit gegenüber den nicht-europäischen Völkern schlugen die britischen Kolonialpolitiker und die zur Gleichrangigkeit erhobenen Siedlerkolonien allenfalls symbolisches Kapital. Die Prüfaufträge der Konferenz von 1917 verliefen fast alle im Sand und konnten nicht als Erfolgsbeispiel für die neu formulierte Kolonialpolitik dienen. Ein progressiver Man on the Spot wie Gouverneur Guggisberg wurde von der Kolonialverwaltung in London daran gehindert, Gewinne der Kolonien vor Ort zu investieren und so den Wohlstand der lokalen Bevölkerung zu mehren. Die Vorstellung, aus afrikanischen Ländern deren Ressourcenreichtum abzuschöpfen, allerdings besteht bis heute. Nur heißt der aktuelle globale Player nicht mehr Empire oder Weltbank, sondern Volksrepublik China. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Birte Förster schlägt am Ende ihres Vortrages Kontrolle und Nutzung kolonialer Ressourcen, die Imperial War Conference von 1917, den Bogen bis in unsere Gegenwart. Sie hat ihn am 27. Juni 2017 im Rahmen der Vorlesungsreihe Das Jahr 1917, Auftakt zum kurzen 20. Jahrhundert, an der Technischen Universität Darmstadt gehalten. Im Hörsaal haben wir schon zwei weitere Vorträge aus dieser Reihe gesendet. Zum einen den von Philipp Gassert über den Kriegseintritt der USA 1917 und den von Nils Rieken über 1917 im Nahen Osten. Die Balfour-Deklaration und die Entstehung des Nahostkonfliktes. Beide findet ihr natürlich wie immer auch auf deutschlandfunknova.de. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend im Dezember 2017. Tschüss und danke für euer Interesse.